Herzlich willkommen zum Podcast Translasien, dem Begegnungs- und Produktionsraum für ÜbersetzerInnen aus süd- und ostasiatischen Sprachen.
Im Podcast Translasien stellen wir Leseproben und Gespräche von und mit literarischen ÜbersetzerInnen aus einer Vielzahl von asiatischen Sprachen vor, darunter Mandarin und Hindi, Japanisch und Urdu.
Hier treten ÜbersetzerInnen als interkulturelle ExpertInnen, als Sprach- und InterpretationskünstlerInnen in Erscheinung, die Geschichten, Gedichten und Texten aus Süd- und Ostasien den Weg zum deutschen Lesepublikum ebnen und ihnen so zu Bekanntheit und Anerkennung verhelfen.
Translasien ist am CETS, dem Zentrum für Asienwissenschaften und transkulturelle Studien der Universität Heidelberg, angesiedelt.
Gemeinsam mit einem Team von LiteraturexpertInnen werden wir Sie durch die Folgen des Podcasts begleiten. Eine gute Reise nach Translasien wünschen Petra Thiel vom Konfuzius-Institut Heidelberg und Martin Gieselmann vom Südasien-Institut der Universität Heidelberg.
In der heutigen Folge ist Karin Betz zu Gast, Sinologin aus Frankfurt, die lange in China, Japan und Argentinien gelebt hat. Karin Betz übersetzt chinesische und englische Literatur, so zum Beispiel die Werke des Science-Fiction-Stars Liu Cixin oder des Nobelpreisträgers Mo Yan. Während ihres Translasien-Stipendiums arbeitete Karin Betz an der Übersetzung des dritten Bandes der Serie über die Legende der Adlerkrieger, die bei Heine erschienen ist. In unserem Gespräch gibt sie uns Einblicke in ihre Tätigkeit, erzählt, welche Grundtugenden eine Übersetzerin bestenfalls mitbringen sollte und welche Übersetzungsprojekte mit besonderen Herausforderungen, aber auch Freuden, verbunden waren. Viel Spaß beim Anhören.
Liebe Karin Betz, herzlich willkommen in Heidelberg und vielen Dank fürs Kommen, fürs Bereitstehen für ein kleines Interview zur Übersetzungsarbeit aus dem Chinesischen. Seit 2008 übersetzen Sie chinesische Literatur ins Deutsche. Zu den Autoren, Autorinnen, die Sie übersetzt haben, zählen der Literaturnobelpreisträger Mo Yan, Liao Yiwu, Zhan Xue und auch Liu Cixin, der Science-Fiction-Autor, und Jin Yong unter anderem. Haben Sie einen Lieblingsautor oder sogar einen Lieblingstext oder ändert sich das je nach Stimmungslage oder nach Projekt?
Das ist eine gute Frage, denn im Grunde ist immer, hoffentlich immer, derjenige Lieblingsautor oder Lieblingsautorin, den ich gerade übersetze, denn man wächst ja mit dem Projekt mit und es muss Spaß machen, sonst kann man es auch gleich lassen. Das heißt zwar nicht, dass ich mir alles aussuchen kann, was ich übersetze, aber eben schon ein bisschen. Also einen Text, der kein Lieblingstext werden kann, den würde ich auch nicht übersetzen. Und es ist aber sicher so, dass Jin Yong, der Autor der Adlerkrieger, sagt man Quadrologie, es sind 4 Bände, eigentlich sogar 12 insgesamt, ein Hongkonger Autor, der 2018 leider verstorben ist, sicher einer der Lieblingsautoren aus jüngster Zeit ist. Ich bin ja auch noch nicht fertig mit ihm. Wir sind noch nicht fertig miteinander, weil er so eine Fülle an chinesischer Kultur ausbreitet und das mit Witz und Spannung, Philosophie, Poesie. Ich entdecke selbst eben immer wieder so viel und das macht mir trotz aller Arbeit sehr viel Spaß, ihn zu übersetzen.
Das ist ein sehr gutes Stichwort, Spaß und Arbeit. Aus meiner eigenen Erfahrung ist es so, dass das Lesen chinesischer Literatur nie ein reines Vergnügen ist. Also für mich, ich spreche jetzt wirklich persönlich für mich, es ist wirklich Arbeit und es erfordert so viel Geduld. Wie nähern Sie sich literarischen Texten als Leserin und als Übersetzerin?
Also generell als Leserin jeder Literatur bin ich eine sehr aufgeschlossene, neugierige Leserin. Das muss ich auch sein, allein schon aus professionellen Gründen lese ich jede Art von Literatur, also jedes Genre, eben vor allem auch deutsche Literatur, Klassiker und aktuelle Literatur, einfach um mit meinem Vokabular up to date zu bleiben und auch viele Stilregister ziehen zu können. Das ist eins. Denn wenn ich einen chinesischen Text lese, dann kann ich das, muss ich zugeben, kann ich den meist auch nicht so einfach runterlesen. Ich kann nicht, vielleicht gibt es Chinesischlernende, die auf dieses Niveau kommen. Ich gehöre nicht zu denen, die dann wirklich jedes Schriftzeichen kennen können und verstehen, ohne es nachschlagen zu müssen. Ich lese das auch als Leserin nicht einfach so runter. Das heißt, ich habe da auch eine Profikrankheit, dass ich jeden chinesischen Text immer gleich so lese, daraufhin, wie würde ich ihn übersetzen, wie komme ich da rein. Und dann ist das tatsächlich eine Arbeit, Satz für Satz, aber natürlich hängen Sätze miteinander zusammen. Wir übersetzen ja ohnehin nicht Wort für Wort, sondern wir übersetzen Sinn, wir übersetzen eine Geschichte, einen bestimmten Stil, und da kommt man automatisch rein. Den muss man gar nicht suchen. Der Text teilt einen mit, wie er übersetzt und gelesen werden möchte.
Ist das auch etwas, was Sie Ihren Studierenden an die Hand gegeben haben? Sie hatten ja die August Wilhelm Schlegel Gastprofessur inne und unterrichteten am Peter-Sondy-Institut für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft an der Freien Universität in Berlin. Und was ist Ihrer Meinung auch die Eigenschaft, die jemand mitbringen muss, der aus dem Chinesischen übersetzt? Was haben Sie Ihren Studierenden mitgeteilt?
Ja, meinen Studierenden, auch sonst, wenn ich Übersetzungsworkshops gebe, leite, dann sage ich natürlich, und das ist im Grunde ein etwas Profanes, dass man eben zuerst an der eigenen Sprache arbeiten muss. Die Zielsprache ist das Wichtigste. Wer keine Sprache hat und also keine literarische Sprache hat, kann auch nicht übersetzen, also nicht Literatur übersetzen, muss ich eben auch fragen, habe ich diese Sprache, und gegebenenfalls zum Beispiel auch ein Projekt ablegen können oder sagen können, das bin ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich mir nicht aneignen, vielleicht inhaltlich nicht oder auch stilistisch nicht. Also ich zum Beispiel habe gar nicht so viel Erfahrung in jetzt so Jugendliteratur, Jugendslang, das ist was, da muss ich mich schon noch mehr reinhören, reinarbeiten, und finde ich auch im Chinesischen recht schwierig, weil passende Wörterbücher fehlen. Ich hätte Lust drauf, aber es ist nichts, wo ich sagen würde, das bin ich, das kann ich super gut, ohne es zu versuchen. Ich habe einmal gesagt, dass so der ideale Weg zum Übersetzen zwischen Mut und Demut liegt auch. Das heißt, Mut, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht die naheliegendsten Entscheidungen sind, aber die eigene Entscheidungen sind und die den Text zu einem eigenen Text machen und die ihn zu einem besseren Text machen, zu dem Text, der er werden soll. Und Demut eben gegenüber dem Werk, gegenüber Autor und Autorin, immer daran denken, dass man im Dienst ist. Und was natürlich auch dazu gehört, eben auch sagen können, das liegt mir nicht, das bin nicht ich.
Das heißt, Sie bleiben als Übersetzerin auch selbst immer in Bewegung. Bewegung ist jetzt mein nächstes Stichwort. Sie sind auch Tänzerin, Sie tanzen begeistert Tango und legen auch auf als DJ für Milongas. Von Ihnen wurde der Begriff geprägt der Kinetik des Übersetzens, das heißt der Kinetik von Namen, Körpern, Kulturen. Können Sie darüber ein bisschen mehr erzählen? Sie haben, das hat es jetzt schon so angeklungen in Ihrer Antwort zur letzten Frage, aber ich denke, da gibt es bestimmt noch viel mehr zu erzählen über die Kinetik und die Bewegung.
Dazu gibt es natürlich viel zu erzählen, aber Sie haben das schon sehr richtig erkannt, was ich zur letzten Frage sagte, dass es eben sehr stark um Anverwandlung geht, um Verwandlung überhaupt, um diese Art der schauspielerischen Leistungen, die man auch erbringen muss als Übersetzerin, indem man sich Figuren aneignet, Situationen aneignet, Empfindungen hoffentlich nicht aneignen muss, sondern sie erkennt, wiedererkennt und in Sprache überträgt. Das ist für mich ja ein sehr dynamischer Prozess. Es ist nie ein Stillstand, denn es gibt auch nie eine feste Lösung. Es ist immer eine neue Entscheidung und es wandelt sich von Übersetzung zu Übersetzung auch innerhalb der Übersetzung. Dann sehe ich auch das dynamische Moment, dass der Sprache selbst innewohnt, sie durch kleine Veränderungen, ob das Chinesisch ist oder Deutsch, immer wieder durch kleinste Veränderungen völlig neue Gefühle erzeugen kann, dass ein Verb allein durch eine Vorsilbe im Deutschen zum Beispiel etwas ganz anderes bedeutet. Das Gegenteil bedeutet, der spielerische Umgang steckt natürlich in dieser Dynamik mit drin. Und wir haben es auch sehr häufig mit der Beschreibung von Bewegungen zu tun, nicht nur im Fall von Kampfkünsten. Ganz generell die einfachsten Bewegungen, über die man plötzlich anfangen muss, nachzudenken, wie fasse ich die eigentlich in Worte, wie fasse ich die in deutsche Worte, was macht wer dort genau. Aber im Grunde ist so das wesentliche Element, also was ich unter Dynamik oder Kinetik verstehe, also im Wort Kinetik ist ja so ein Massebegriff mit drin. Das ist auch der Text, der mich in eine bestimmte Richtung mitnimmt und mitdrängt, wie ich gerade sagte. Ich kann gar nicht irgendwo hinlaufen, wo der Text mich gar nicht haben will. Er nimmt mich schon mit, er reißt mich gegebenenfalls mit. Manchmal schlendern wir auch ganz langsam, gemütlich zusammen. Manchmal stolpern wir auch ein bisschen zusammen. Und das alles in diesem Prozess von Anverwandlung kultureller Art. Damit meine ich nicht, oder ich meine auch in einem sehr positiven Sinne, was man Cultural Appropriation nimmt, denn das ist Übersetzung natürlich auch. Wenn wir das, wenn es nicht gestattet wäre, eine andere Kultur in meinen eigenen Worten wiederzugeben, ja, dann wäre unsere Literatur sehr arm, denn wir könnten immer nur uns selbst lesen. Es muss also möglich sein, sich etwas anzuverwandeln, wiederzuerkennen. Und das geht natürlich auch nur, wenn man offen und mit viel Wissen und mit der Bereitschaft zur Recherche darauf zugeht.
Das heißt, Sie tauchen richtig ein in diese Geschichte, in diese fremde oder neue oder andere Welt, die sich Ihnen eröffnet, wenn Sie den Text übersetzen. Nun gibt es auch diese Feinheiten, diese kleineren Entscheidungen, die aber manchmal so weite Konsequenzen mit sich tragen. Ich denke nur an chinesische Namen. Und schon allein der Name eines Autors, eines chinesischen Autors, einer Autorin könnte ein Hinderungsgrund sein, warum eine potenzielle Leserin, ein potenzieller Leser nicht zur Lektüre greift. Wie gehen Sie damit um, mit dieser Schwierigkeit allein des chinesischen Namens, der Figuren oder der Orte, die beschrieben werden? Haben Sie da ein Patentrezept?
Ein Patentrezept habe ich nicht. Das würde natürlich auch dem widersprechen, was ich gerade sagte zum Thema Wandelbarkeit. Es ist immer wieder eine neue Entscheidung. Es gibt generell, gehe ich so damit um, dass ich Namen nicht übersetze. Natürlich kann man sagen, jedes Schriftzeichen bedeutet etwas. Chinesische Namen sind häufig per se sprechend, aber ein Name ist ein Name und vor allem wird er von den chinesischen Leserinnen und Lesern auch genauso wahrgenommen. Kein Chinese macht sich, weil ein besonders blumiges Schriftzeichen einem Namen vorkommt, deshalb darüber Gedanken. Man speichert den Namen auch als Namen ab. Deshalb darf man auch nicht aus einer falschen oder übertriebenen Neigung zur Esoterik oder Exotisierung heraus dann dazu übergehen, Dinge zu übersetzen, die man aus anderen Sprachen nicht übersetzen würde. Also wie zum Beispiel Straßennamen oder Namen von Bergen oder von Orten. Das sind Namen. Und ja, die Bereitschaft, sich auf fremde Namen einzulassen, die kann ich natürlich der Leserschaft nicht aufdrängen. Die muss da sein. Aber ich denke, gerade in jüngster Zeit nimmt die Vielfalt an Autorinnen und Autoren, die nicht aus dem Englischen übersetzt werden und wahrgenommen werden, doch erheblich zu. Und da haben wir es mit Namen zu tun. Die sind lang, kompliziert, ungewohnt. Aber sobald jemand bei den Lesern beliebt ist, wird er oder sie auch richtig ausgesprochen. Oder dann ist das kein Hindernis mehr. Und es ist auch schön, wenn dadurch vielleicht die Bereitschaft gefordert wird, sich damit auseinanderzusetzen. Der Verlag gibt gegebenenfalls auch Aussprachehinweise mit an die Hand. Dann kann man was dazulernen. Und wenn nicht, dann speichert sich jede Leserin eben für sich ab, wie sie einen Namen lesen möchte. Lektüre ist ja meistens im Stillen. Ich glaube aber nicht, dass das davon abhält, Literatur wirklich wahrnehmen zu wollen, lesen zu wollen und schon gar nicht davon abhält, sie zu mögen.
Sind Sie denn eine Freundin von Glossaren?
Ja, also Glossare mache ich tatsächlich häufig, wenn ich das für nötig halte und der Verlag einverstanden ist. Namen zu übersetzen ist natürlich dann wichtig, wenn es sich um Wortspiele mit Namen handelt, zum Beispiel. Das ist natürlich was anderes. Also gegebenenfalls übersetze ich Namen oder ich verändere Namen, wandle sie ab. Wie gesagt, es gibt kein Prinzip. Es kommt darauf an, was der Text von mir fordert. Ich will keinen Witz verschenken, indem ich einen Namen nicht sprechen lasse, wenn er das soll.
Sie hatten sie bereits angesprochen, die Adlerkriege-Reihe, die im Heine Verlag erschienen ist, vor kurzem der dritte Band. Der vierte soll auch noch erscheinen, aber Sie sagten, es ist eine wirklich umfangreiche Geschichtensammlung dieses Hongkonger Autors Jin Yong. Und für die Hörerinnen und Hörer, die sich nicht auskennen, es ist also wirklich ein Epos, der unfassbar beliebt ist bei den muttersprachlichen Leserinnen und Lesern. Es gibt Serienverfilmungen, es ist praktisch ein kulturelles Gedächtnis entstanden. In den Köpfen der Kinder sind diese Bilder der Kampfkünstlerinnen und Künstler verankert. Die Adlerkriege-Reihe ist auch Teil des Translasien-Projekts. Sie haben den dritten Band auch teilweise übersetzt während des Translasien-Projekts. Eine Frage, die ich noch habe, ist, Sie hatten es schon anklingen lassen am Anfang. Es ist eine unglaublich faszinierende Reihe. Was macht die Faszination für Sie als Übersetzerin aus, diese Vielfalt, die diese Texte bieten, den Leserinnen zu präsentieren?
Das ist die Bandbreite an kulturellem Wissen und kultureller Neugier, die zu der Jin Yong hier einlädt. Jin Yong ist auch ein Scharlatan, er spielt mit dieser Kultur, er hat schon bestimmte Absichten, das ist idealistische Literatur. Hier werden Werte ganz stark verhandelt, kulturelle Werte, aber der Autor sucht aus, welche. Er spielt zum Beispiel sehr stark den Daoismus gegen den Konfuzianismus aus. Es macht keinen Hehl daraus, dass er von den Konfuzianern, die eben auch für überkommene Werte, für den Staat, für Staatstragendes stehen, nichts hält, wenig hält, sondern seine Liebe auf Seiten der eher anarchischen, philosophischen Daoisten liegt, die vom Staat abkehren. Das liegt natürlich auch daran, dass seine Helden, die Helden des Jianghu sind, dieser Welt der Flüsse und Seen, wenn man das direkt übersetzen möchte, eine Gegenwelt zur staatlichen Bürokratie, eine Welt von Kämpfern, die alle auch ihr eigenes Ethos haben. Es gibt auch Regeln in dieser Welt. Und es ist ganz klar, dass das ein Aufklärungsroman ist, ein zutiefst humanistischer Roman, der sich einsetzt dafür, dass Kultur das auch zum Beispiel einsetzt für Offenheit gegenüber anderen Kulturen. Das ist erstaunlich, als etwas, das zum Beispiel traditionelle chinesische Romane, wie auch Die Räuber vom Yangshan Moor, was ja ein Vorbild ist für Jin Yong zweifelsohne, aber das ist da nicht drin. Das ist da nicht drin. Also bei Jin Yong geht es auch um Respekt der Chinesen vor den Mongolen zum Beispiel, um Austausch. Und er macht eben aus sehr traditionellen Themen oder aus einer sehr wichtigen Epoche des Umbruchs, auch der nationalen Demütigung Chinas, macht er einen Roman mit sehr modernen, zeitlosen Motiven. Und ich finde, das gelingt sehr gut. Und es bleibt dabei auch immer liebenswert, witzig und spannend.
Das heißt, die Adlerkriegerei ist nicht reine Kampfkunstliteratur.
Nein, gewiss nicht. Sie ist gespickt mit vielen chinesischen Künsten. Man lernt auch was über Kalligrafie, übers Kochen, Philosophie ohnehin. Es werden häufig philosophische Klassiker zitiert und die werden nicht einfach so zitiert als Schmuckwerk, sondern sie sind immer Teil der Handlung. Auch Gedichte, klassische Gedichte der Tang- und Sung-Zeit werden immer wieder zitiert, spielen eine Rolle innerhalb der Handlung. Gerade natürlich die Lyrik der Sung-Zeit, in der der Roman spielt. Und das ist immer auch eine große Knacknuss für die Übersetzerin in diesem Fall, so nebenbei klassische chinesische Gedichte zu übersetzen. Aber von Jin Yong kann man wahnsinnig viel lernen über China und ich kann jedem einfach nur empfehlen, wer mehr über China wissen möchte, sollte ohnehin chinesische Literatur lesen. Aber Jin Yong kann ich sehr empfehlen, wenn man dazu lernen möchte.
Wollen wir hoffen, dass Jin Yong dieselbe Aufmerksamkeit erfährt wie ein anderer chinesischer Autor, ein Star-Autor, muss man schon sagen, obwohl Jin Yong auch ein Star-Autor ist in seinem Kulturkreis. Aber hier nach Deutschland hat es tatsächlich Liu Zixin geschafft. Science-Fiction-Literatur, die Sonnentrilogie, von der sie zwei Bände übersetzt haben. Wie würden Sie die Texte vergleichen oder die Arbeit mit den Texten? Jin Yong im Vergleich zu diesen Hard-Science-Fiction-Welten, die Liu Zixin kreiert?
So unterschiedlich ist das gar nicht. Beide Welten haben etwas Fremdes an sich, aber sie bleiben natürlich nur so lange fremd, bis man sie kennenlernt. Die Herausforderungen sind andere, vor allem weil Jin Yong in einer sehr eigenen Sprache schreibt, in einem semi-klassischen Chinesisch und eben, wie gesagt, auch häufig Klassiker zitiert. Das macht das rein sprachlich zu einer etwas größeren Herausforderung. Das ist bei Liu Zixin nicht der Fall. Er schreibt modernes Chinesisch. Das ist zum Lesen im Chinesischen erstmal verständlicher. Dafür gibt es natürlich jede Menge, es ist eben Science Fiction, es gibt eben jede Menge Naturwissenschaften, Physik, Mathematik, Praktisches, was man verstehen muss, um es übersetzen zu können. Das ist in dieser Hinsicht sehr viel Recherchearbeit. Und es ist jeweils ein ganz anderer Ton. Science Fiction hat einem auch einen bestimmten Ton, ein bestimmtes Stilregister, auch wie miteinander geredet wird, sehr häufig. Es nutzt viel, sich dazu alle Star Trek-Folgen einmal anzuschauen, dann gegebenenfalls auch, obwohl ich das nicht mag, in der Synchronfassung, dann hat man wieder im Ohr, wie reden die da eigentlich miteinander. Also in bestimmten Settings, man braucht manchmal so diese militärhafte Sprache auch oder es ist over and out, was immer. Den reden eben ganz anders, als die Personen in einem historischen Roman miteinander reden. Das ist ein ganz anderes Stilregister. Interessanterweise stößt man aber auch immer wieder auf Gemeinsames. Zum Beispiel, dass eine beliebte historische Legende oder Geschichte, also die des Beamten und Generals Fan Li sowohl bei Liu Cixin als auch bei Jin Yong erzählt wird. Nebenbei, also dieser Fan Li, der irgendwann des Beamtentums überdrüssig war und mit einer legendären Schönheit Xi Shi dann auf den Taihu hinausgerudert ist und im Nebel für immer verschwand. Dieses Motiv kommt in ganz unterschiedlicher Konstellation in bei beiden Autoren vor und ich muss da noch mal schmunzeln und denke, ja, das kenne ich doch, ich gerade erst woanders gelesen.
Ah. Ist es denn so, dass Sie manchmal auch parallel an mehreren Übersetzungsprojekten arbeiten? Man muss dazu sagen, dass sowohl die Jin Yong-Bände als auch die Liu Cixin-Bände sehr umfangreich sind.
Das sind sehr umfangreiche Übersetzungsarbeiten, an denen man meist ein ganzes Jahr sitzt. Da mache ich natürlich nebenbei noch anderes, aber also zwei Romane von diesem Kaliber in einem Jahr könnte ich schon gar nicht machen, allein zeitlich. Das ist schwer zu sagen. Ich übersetze manchmal auch Artikel für Zeitschriften zum Beispiel oder mal dann noch ein, kommt noch ein Gedichtband dazu oder eben eine wirklich kurze Übersetzung. So wirklich parallel arbeiten versuche ich eigentlich zu vermeiden. Das mache ich ungern. Ich gehe gerne auf in dem, was ich gerade mache und bleibe dabei und mache eins nach dem anderen, sofern das möglich ist.
Ja, das hatten Sie auch sehr schön beschrieben, wie Sie sich dann wirklich auch eine Welt um diese literarische Welt bauen, um das Register zu treffen. Eine weitere Autorin, die Sie übersetzt haben, Zan Xue, der Roman Liebe im neuen Jahrtausend, ist im vergangenen Jahr bei Matthes und Seitz erschienen. Über sie ist zu lesen, beispielsweise in der Süddeutschen Zeitung, dass sich das Lesen der Literatur Zanches manchmal so anfühlen kann wie das Besuchen eines Yoga-Bootcamps. Entweder man hat danach einen Bandscheibenvorfall und will nie wieder hin, oder man ist um einiges beweglicher und nebenbei einige festgefahrene Überzeugungen losgeworden. Wie nähern Sie sich oder wie haben Sie sich Zanches Roman genähert?
Ja, das ist ein recht treffender Satz aus dieser Rezension von Lea Schneider. Sie übersetzt ja auch selbst chinesische Lyrik. Und diese Rezension der Süddeutschen hat das tatsächlich ziemlich gut getroffen, finde ich. Es ist, ja, Zan Xue, das ist natürlich experimentelle Literatur. Es gibt immer wieder Überraschungen im Text. Man muss sich als Leserin, auch als Übersetzerin darauf einlassen und einfach mit logischen Brüchen zurechtkommen und daran auch Spaß finden. Also wegen Yoga, Bootcamp. Ich mache zum Glück Yoga. Ich habe überhaupt keine Angst davor, mich zu verrenken und vor den Rückenschmerzen gegebenenfalls anschließen. Das macht einen eben beweglicher. Und auch Zan Xue, die hat ja auch eben ihren Witz gerade durch diese logischen Brüche und sie verfolgt selbst, wie sie sagt, eine sogenannte Écriture-Automatik, also einfach spontan schreiben und auch ohne einen größeren Plan. Die Literatur entwickelt sich aus sich selbst heraus. So ganz stimmt das nicht, denn es gibt durchaus Geschichten in diesem Roman. Also es geht, wie der Roman Liebe im neuen Jahrtausend, wie der Titel sagt, es geht um Liebesgeschichten. Die sind aber vielleicht ein bisschen anders und verlaufen etwas fantastischer oder in Brüchen und auch nicht sofort so, wie man das erwartet hätte. Aber das ist sehr schön. Die Überraschung ist ja etwas, das die Lektüre dann immerhin nicht langweilig macht. Und ich kenne experimentelle Literatur, gerade aus dem Französischen, auch Boris Vian oder Georges Perec oder so. Und ich mag das auch, von daher hatte ich keine Berührungsängste damit.
Das Einlassen lohnt sich also.
Auf jeden Fall.
Jetzt haben wir über sehr vielfältige Literatur, die dank Ihrer Arbeit auch für deutsche Leserinnen und Leser zugänglich wird, gesprochen. Die Frage, die man wahrscheinlich immer einem Autor oder einer Autorin oder einem Übersetzer, einer Übersetzerin stellt, ist: Gibt es ein Wunschprojekt? Gibt es etwas, was Sie unbedingt übersetzen möchten?
Im Augenblick möchte ich erstmal unbedingt diese Jin Yong Adlerkriegerreihe abschließen. Das wird noch etwas dauern. Das liegt nicht an mir, sondern an einer Verlagsentscheidung. Und ich weiß nicht, ich bin auch immer wieder gespannt, mich auf Dinge einzulassen, die ich noch gar nicht kenne. Ich habe gerade eine Übersetzung abgeschlossen, sie ist so gut wie abgeschlossen, eine andere Hongkonger Autorin, von der ich begeistert bin, die ich nicht selbst entdeckt habe, sondern der Verlag. Xixi heißt sie, also zweimal Westen, da ist ihr Pseudonym. Das hat nichts Inhaltliches zu tun, sondern schon das Pseudonym ist insofern sprechend. Und das kann man dann auch als westliche Leserin erkennen, dass dieses Schriftzeichen Xi wie Westen aussieht ihrer Meinung nach wie so ein Hüpfspiel. Himmel und Hölle, nicht so, was man als Kinder in den Kindertagen gespielt hat. Und so spielerisch ist auch ihre Literatur, auch das experimentelle Literatur. Der Roman heißt Meine Stadt und ist ein Panorama Hongkongs, aber in Fragmenten wie ein Film. Wie ein Film von Godard soll das sein. Und das wird es etwas ganz anderes als Jin Yong, der auch ein Hongkonger Autor ist. Kampfkunst kommt überhaupt nicht vor. Kulturelle Klischees oder kulturelles Wissen kommt sehr bedingt vor. Es geht wirklich um Hongkong in den 70er Jahren. Und das Erfrischende ist gerade, dass diese Menschen, also was natürlich auch präsent ist, ist Hongkong als Kolonie, als britische Kronkolonie. Und welche Menschen das eigentlich sind, die zum ersten Mal eine eigene Identität als Hongkonger herausbilden. Die Generation, die junge Generation, die in Hongkong geboren und aufgewachsen ist, die gab es auch vorher so nicht. Und wie die ihr Leben lebt und empfindet und Dinge beobachtet. Und von ihr würde ich auch gerne mehr übersetzen. Also eine ganz tolle Autorin.
Bin schon sehr gespannt. Gibt es schon ein Veröffentlichungsdatum?
Frühjahr 2023.
Ah ja, Leipziger Buchmesse. Vielleicht können wir uns schon mal drauf freuen.
Ist ja. Vielleicht noch zu früh, aber mal sehen.
Ja, es ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen, dass Verlage wie Heine oder auch Mattes und Seitz, dass neben den etablierten Verlagen, die die chinesische Literatur schon länger verlegen, wie jetzt die Diogenes in der Schweiz, dass es doch noch diese Faszination für die Literatur gibt und auch den Willen, diese zu verlegen. Haben Sie denn ein Projekt, was jetzt direkt vor Ihnen steht, was jetzt demnächst angegangen wird? Oder ist es die Adlerkriegerreihe, die an der weitergearbeitet wird? Sie haben gesagt, es ist eine Verlagsentscheidung, die noch abhängig ist. Aber was steht an?
Genau, also die Adlerkrieger werden sicher nichts anstehen. Aber zunächst mal, also so viel verraten, werde ich eine Autorin, die in China auch sehr bekannt ist, inzwischen übersetzen, Zhu Zijian. Sie hat auch mehrmals den Mao-Dun-Preis gewonnen. Sie, es ist ein umfangreicher Roman, in dem es um die Nomadenkultur geht, die eben auch nicht oft Gegenstand ist der Literatur, also das Leben von eines chinesischen Nomadenvolks, der Evenke, und deren Geschichte im 20. Jahrhundert, wie sie eben auch im Laufe des 20. Jahrhunderts gezwungen werden, ihr Nomadenleben aufzugeben. Es ist eine Familiengeschichte, es ist die Geschichte einer Nomadenkultur und es ist die Geschichte Chinas im 20. Jahrhundert, also inklusive Zweiter Weltkrieg, japanische Besetzung, Kulturrevolution, alles drin, was auch nicht selten die Ingredienzien chinesischer Literatur ausmacht, aber eben wieder etwas ganz anderes, anderer Fokus.
Vielen, vielen Dank, liebe Karin Wetz, für dieses wunderbare Panorama an Text, Literatur, Geschichten. Ihre Begeisterung für den Beruf, Ihre Begeisterung für die chinesische Literatur war sichtlich hörbar. Und wir freuen uns und ich freue mich persönlich auch sehr über die Bücher, die nun kommen werden, Xixi und auch Geschichte über die Evenke-Kultur. Herzlichen Dank für das Interview, herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch.
Ja, ich habe zu danken und ich hoffe für uns alle auf viele Leser und Leserinnen für chinesische Literatur.
Ja, unbedingt.